Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen im Zoo Basel. Hier ist einmal mehr Jenny Degen.
Und der Lukas Meili.
In der heutigen Sendung geht es um ein Tier, das ziemlich eindrückliche Eigenschaften hat. Es kann bis zu 12 Meter weit gumpen, hat Oberarm wie ein Bodybuilder und trägt seine Jungen ganz praktisch in einem Beutel vor sich her. Die Rede ist vom Känguru. Ganz genau genommen vom westlichen grauen Riesenkänguru. Das sind nämlich die, die der Zolli seit vielen Jahrzehnten hält.
Die Gesprächsgäste der heutigen Sendung sind der Pfleger der Kängurus, der Marc Brandenberger, und ihr Kurator, der Adrian Baumeier. Sie erzählen unter anderem, warum Kängurus im Jahr nicht nur einisch, sondern gerade zweimal Geburtstag haben. Neben diesen beiden kommt auch noch der Tierzahnarzt Stefan Grundmann von der Uni Zürich zu Wort. Er erklärt uns, warum Zolli-Kängurus auch ab und zu zum Zahni müssen. Und schließlich haben wir noch Kontakt aufgenommen mit dem Loic Gosteur vom Naturhistorischen Museum. Er weiss die Antwort auf die Frage, warum es bei uns keine Kängurus gibt, sondern nur zu Australien. Bevor wir uns die Tiere aber genauer anschauen, klären wir mit dem Adrian Baumeier und dem Marc Brandenberger eine ganz grundsätzliche Frage. Vielleicht gerade zum Anfang, Adrian Baumeier, was macht eigentlich ein Kurator?
Ein Kurator ist verantwortlich für die Tierhaltung. Der Begriff selber kommt eigentlich von früher, wo die Zoos mehr noch Sammlungen von lebenden Tieren waren und der Kurator für die Sammlung verantwortlich war, wie ein Kurator im Museum. Der Begriff ist geblieben, die Funktion hat sich ein bisschen geändert, wie die uns heute nicht mehr als Sammlung von Tieren bezeichnen, sondern wirklich als Tierhalter. Also wir sind verantwortlich von, wie wir die Tiere halten, was wir mit ihnen machen, wenn wir Anlagen neu machen, wie wir die gestalten, was die Tiere für Bedürfnisse haben und dass wir die alle abdecken können.
Und wie wird man Kurator?
Ich selber habe Biologie studiert. Und habe dann mehr oder weniger per Zufall bin ich in die Zoo-Welt reingekommen und habe das ein bisschen lernen kennen, zuerst aus einer Perspektive aus Guide, also eine Gruppe geführt im Zolli. Und das auch den Zoo ein bisschen lernen kennen und bin dann per Zufall die Möglichkeit bekommen, hier als Kurator zu arbeiten. Und dann ist es dann vor allem ein Lernen on the Job. Weil also als Biologe hat man zwar Grundlagen, aber das Tatsächliche, was man dann machen muss, das lernt man erst, wenn man wirklich das macht und merkt, okay, und es sind so zwei Sachen. Zum einen ist die Tierhaltung und bei uns im Zoll ist es so, dass Kuratoren auch noch direkt in Linie verantwortlich sind von den Tierpflegern. Also wir sind auch noch Vorgesetzte und haben noch eine Managementfunktion. Und das sind so die zwei Sachen, die wir dann zusammen machen.
Und sind alle Kuratorinnen und Kuratoren im Zoll studiert?
Jawohl, im Moment ist es so, dass sie alle studiert. Das sind entweder Biologen, die Tierärzte oder jemand hat Umwelt- und Naturwissenschaften studiert, der auch da als Kurator arbeitet.
Dann Marc Brandenberger, was ist denn die Aufgabe eines Tierpflegers?
Also meine Aufgabe als Tierpfleger hier im Zoo Basel ist eigentlich alles rund ums Tier. Das heisst Betreuung der Tiere, schauen genau, wie ist der gesundheitliche Zustand und auch der Umgang natürlich mit den Besuchern, Fragen beantworten, Führungen machen, eben alles, was so eigentlich mit dem Tier selber so zu tun hat.
Und wie wird man denn Tierpfleger? Hat man da irgendwie eine Ausbildung noch im Umgang mit Tieren, oder?
Das ist ja so. Wir haben eine Wildtierpflegerausbildung, die wir hier im Zoo Basel dürfen machen. Nachdem wir eigentlich schon fest angestellt sind, können wir die eigentlich noch berufsbegleitend in 2 Jahren statt in 3 Jahren abschließen.
Was war denn Ihre Grundausbildung, bevor Sie hier im Zoo angefangen haben?
Also bevor ich hier im Zoo Basel angefangen habe, habe ich eine Erstausbildung als Landschaftsgärtner gemacht.
Und ist das quasi die Voraussetzung, dass man schon eine Ausbildung hat, wenn man hier ankommt?
Genau, das ist so. Im Zoo Basel muss man eigentlich zuerst eine Erstausbildung haben, vorzugsweise eigentlich in einem handwerklichen Beruf. Also da ist natürlich Schreiner, Molo, Gärtner, wie auch Metzger und so, sind eigentlich eher gefragt, bevor man dann irgendwie vielleicht Koch engagieren und einstellen.
Damit es den Tieren im Zolli also gut geht, braucht es, wie wir gehört haben, beide Seiten. Sowohl die wissenschaftliche, die Tierhaltung regelt, wie auch die praktische. Also der Tierpfleger, der Tier pflegt und sich ganz konkret um ihr Wohl kümmert. Im Fall des Tierpflegers Marc Brandenberger sind das 8 ausgewachsene westliche graue Riesenkänguru. 6 Känguru-Weibli, ein Känguru-Zuchtmann, der Mitchell, und ein sogenannter Kastrat, also ein kastriertes Känguru-Männchen, das auch in dieser Gruppe lebt. Und dann hat es natürlich auch immer wieder junge Känguru dabei.
Marc Brandenberger, Sie haben uns ja beim Vorgespräch zur Fütterung mitgenommen. Und dort haben wir gesehen, dass so Kängurus, vor allem Männchen, sehr gross und sehr imposant werden können. Können Sie mal den Körperbau des Känguru-Männchen Mitchell ein bisschen beschreiben?
Also der Körperbau des Mitchell ist sicher so, dass der Zuchtmann in dem Sinn sicher ein gutes Drittel grösser wird als die Weibli. Und wenn der also sich jetzt auf die Hinterbeine würde aufstellen, dann kommen wir auf eine Gesamthöhe auf von etwa 1,90 m bis 2 m, wenn er wirklich auf der Schwanzspitze und der Zehenspitze würde stehen, zum beispielsweise einen hohen Ast oder so oben runterzuziehen. Also das ist schon ganz schön imposant. Und natürlich dann sein Oberkörper, der eigentlich wirklich rein nur aus Muskeln noch besteht. Ja. Also Arm kann man sich vorstellen wie der Schwarzenegger. Ja.
Und dann haben sie aber ja nicht nur die ganzen Muskeln, sondern sie haben auch noch sehr imposante Klauen.
Genau, sie haben natürlich bei den Känguru, das ist ja bekannt, die sich durch Tritt verteidigen. Und durch das haben sie natürlich auch unten zwei riesengroße Krallen. Mit denen sie, die sind so scharf eigentlich wie ein Messer. Mit denen sie natürlich rechte Wunden können in ihre Kontrahenten schlagen.
Ist denn die Arbeit für Sie jetzt mit diesen Tieren etwas Gefährliches?
Nein, ich würde jetzt sagen, man muss immer aufpassen bei den Kängurus. Eben, es gibt jedes Känguru einen eigenen Charakter, aber der Mitchell eigentlich ist jetzt ein sehr zutraulicher und der weiss, was dort drin passiert, wenn ich dort reinkomme. Der sieht keinen Konkurrent in mir, eigentlich, was die Weibli angeht. Und von dem her muss man natürlich schon immer ein bisschen in den Augen behalten. Er könnte gefährlich werden, aber ist vom Charakterzug so, dass ich sage, nein, also das funktioniert recht gut mit ihm.
Und bevor Sie jetzt ins Känguru-Gehege hineingehen, wenn Sie irgendwie beobachten, ist es jetzt eine gute Zeit oder ist das, halte ich mich jetzt im Moment lieber fern?
Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich den Umgang mit den Tieren jeden Tag gleich mache. Ich gehe genau gleich rein und durch diese Situation sehe ich dann schnell eigentlich, wie er drauf ist auch unter anderem. Vor allem eigentlich während der Tätigkeit, also während dem Reinigen von der Innenanlage. Dann merke ich dann, normalerweise ist er umgänglich und läuft dann davon, wenn ich ein bisschen in die Nähe komme. Und wenn er einen schlechteren Tag hat, dann läuft er eben nicht davon. Und anhand von dieser Distanz, die sich dann verändert zwischen mir und dem Tier, wo er nicht darauf reagiert, weiss ich dann schon, heute muss ich vielleicht ein bisschen eher aufpassen und vielleicht auch ein bisschen mehr Distanz behalten. Aber es ist nie so, dass er mir eigentlich droht. Wenn es ihm total auf den Senkel geht, dann kann er auch einmal eine Art wie knurren und einfach mit einer Lautäußerung mir zeigen, dass es mir eigentlich nicht passt, dass ich jetzt hier bin, dass er sich durch das bedrängt, unwohl fühlt.
Und dann ziehen Sie sich zurück?
Das ist so. Dann möchte ich natürlich dort nicht eine Konfrontation irgendwie provozieren und dann ziehe ich mich zurück. Genau. Also zurück nicht in dem Sinn, dass ich mich jetzt hier unterlege oder so, sondern ich putze in dem Moment halt dann einfach in einer anderen Ecke weiter. Und irgendwann wird dann der Mitchell dann die Fläche dort auch freigeben und dann ist das auch gut.
Gibt es dann umgekehrt Möglichkeiten, wie Sie sich bei den Tieren beliebt machen
können? Selbstverständlich. Alle Sympathie wird durch den Magen. Das heisst, wenn er natürlich einmal ein Gutteli gibt, wie ein Erdnüssli. In den ersten Jahren haben wir sie auch ein bisschen mit Bananen noch gehütert. Das hat auch viel dort darauf zurückgegangen. Das, als ich im 2006 das Revier übernommen habe, habe ich ganz neu angefangen mit den Känguru zu arbeiten. Die Tiere haben mich nicht gekannt. Sie sind umgezogen in eine neue Anlage, ins Australis-Haus. Und um dort die Spannung ein bisschen nehmen und schneller an mich zu gewöhnen, hat man sie zum Teil dann eben mit so Gutelis ein bisschen bestochen. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Und heute braucht man so etwas nur noch, wenn man einmal ein Medikament zusätzlich verabreichen müsste, um das Bitteren oder so ein bisschen untergehen zu lassen in einer Banane.
Adrian Baumeier, wie leben denn die Kängurus eigentlich in Australien, also wenn sie in freier Wildbahn leben?
Kängurus, die westlichen Riesenkängurus, brauchen Grasflächen, also offene Flächen, wo sie, also Gras oder Buschland, wo sie sich davor ernähren, das ist ihre Hauptnahrung. Und sonst eigentlich überall. Also von den Halbwüsten im südlichen Australien bis zu Stadtpark, also auf Golfrasen zum Beispiel, sind sie fast eine Plage, weil es zu viel hat. Und es natürlich wird bewässert, ist immer grün, dann kommen die Kängurus vor allem wieder trocken sein und gehen das Gras fressen, was natürlich nicht gut ist für den Rasen. Es gibt sehr viele Kängurus, also wir reden da von Millionen von Tieren. Das ist nicht, dass es da wenig gibt, es gibt wirklich einen Haufen. Und sie kommen eigentlich in ihrem Verbreitungsgebiet, also jetzt die westlichen grauen Riesenkängurus, eher im südwestlichen Australien bis so hoch in Melbourne vor und dort eigentlich in praktisch allen Lebensräumen, wo es irgendwie ein fressbares Zeug hat.
Also entgegen vielen anderen Solidien, sind die überhaupt nicht gefährdet in diesem Fall?
Nein, die westlichen grauen Riesenkängurus sind überhaupt nicht eine gefährdete Art. Sie werden in Australien sogar ziemlich stark, aber reguliert bejagt.
Es ist ja schon noch eine komische Vorstellung. Hier bei uns gehen wir die Känguru im Zolligo anschauen, weil sie eine Besonderheit sind und weil man sie sonst nie sehen. Und in Australien hat es so viele, dass man sie sogar jagen muss. Hier fragt man sich, warum gibt es die Känguru eigentlich nur in Australien? Warum leben sie dort und eben nur dort? Mit dieser Frage sind wir ins Naturhistorische Museum Basel gegangen, zum Loïc Coster. Er ist Leiter der Abteilung Geowissenschaften und Kurator der Wirbeltiere. Um unsere Frage zu beantworten, warum Känguru nur in Australien leben, muss er in der Geschichte gerade ein bisschen ausholen.
Es ist mit der sehr langen Geschichte der Beuteltiere verbunden eigentlich. Und wenn ich sehr lange sage, ich rede über Dutzenden von Millionen von Jahren. Also die Beuteltiere haben so eine lange Geschichte, dass sie da irgendwann vor 50 Millionen Jahren in Südamerika und Australien isoliert geworden sind.
Beuteltier, wo die Känguru dazugehören, weil sie ihre Jungen eben in einem Beutel austragen, hat es also nicht mehr auf der ganzen Welt gegeben. Aber wie ist es gekommen, dass sie in Australien isoliert worden sind, damals vor 50 Millionen Jahren?
Also die Plazentatiere und Beuteltiere haben sich ungefähr gleichzeitig entstanden, vor ungefähr 100 Millionen Jahren. Und die Beuteltiere waren nicht so häufig damals als die Plazentatiere. Sie sind auch noch kleiner geworden in Zahl nach der Kreidezeit. Also sie haben diese Massaussterben nicht so gut erlebt und sind da plötzlich eher in den südlichen Kontinenten verbreitet geworden. Die Plazentatiere waren überall auf die Welt verbreitet. Und mit der Tektonik, also mit der Bewegung von der Kontinenten damals, haben sich diese südlichen Kontinenten isoliert, also Antarktika, Südamerika und Australien. Und die Beuteltiere sind dann einfach auf diesen Kontinenten geblieben.
Dass es zu Australien Känguru gibt, verdanken wir also im Kontinentaldrift. Australien hat sich abgespalten und beutelt ihr gerade mit. In diesem grossen, vom Meer umgebenen Kontinent haben sie sich in Ruhe können entwickeln und haben durch die Plazenta-Säugetiere nur sehr beschränkt Konkurrenz gehabt.
Es ist so, dass die Plazentatiere sehr, sehr wenig, also sehr, nicht häufig waren über die ganze lange Geschichte, über die letzten 50 Millionen Jahre. Die waren überhaupt nicht häufig in Australien. Deswegen konnten die Beuteltiere sich entwickeln und viele ökologische Nischen, besiedeln. Ja. Jetzt gibt es viele Plazentatiere auch, aber sie sind sehr viel mit den Menschen gekommen und das führt zu Problemen für die heutige Beuteltiere zum Beispiel.
Die geografische Abgeschiedenheit von Australien hat insgesamt eine sehr besondere Tier- und Pflanzenwelt entstehen. Die Kängurus sind auch längst nicht die einzigen Tiere, die es nur in Australien gibt.
Mehr als 80% der Säugetiere in Australien sind endemisch für Australien, sind nur in Australien zu finden. Und nicht nur die Säugetiere sind speziell für Australien. Ich denke, mehr als 90% von den Reptilien, Amphibien, Fische sind nur in Australien zu finden. Also die Arten, die in Australien sind, sind nur in Australien zu finden. Es ist wirklich, das ist ein Inselkontinent sozusagen, das seit 50 Millionen Jahren isoliert ist im Ozean da. Und es gab relativ wenig Einflüsse aus anderen Kontinenten und sie haben sich einfach dort in Isolation entwickelt.
Wir haben es vorher ja schon ein bisschen angesprochen gehabt. Das Känguru ist ein Beuteltier. Das macht es auch sehr ikonisch, habe ich das Gefühl. Und wenn man jetzt so durch eine Zolle läuft und dort beim Keg steht, dann sieht man natürlich auch immer wieder, wie vielleicht irgendein Bein rausschaut oder so. Und jetzt, wenn ein Känguru-Jungs geboren wird, dann wandern die Jungen so, man sagt immer so Gummibärli gross, in den Beutel rein und wachsen erst dort eigentlich richtig aus. Adrian Baumeier, können Sie uns erklären, wie das genau funktioniert?
Also bei Beutetieren im Allgemeinen und bei den Känguru ebenso ist es so, dass die Jungen nach sehr kurzer Trächtigkeit, also Trächtigkeit bei den westlichen grauen Riesenkänguru, die für Beutetiere eher lang ist, ist bei 30 Tagen. Also es ist ganz eine kurze Trächtigkeit und dann wird das Junge geboren. Und die Geburt selber ist völlig, die merkt man nicht einmal. Also die verpassen noch wir, das merkt auch der Tierpfleger, je nachdem nicht, dass jetzt ein Junges geboren worden ist. Ist etwa so Gummibärli gross, etwa ein Gramm schwer, sieht aber auch nicht aus wie ein Känguru, sondern ist wie ein Würmli, der eigentlich zwei Ärmli hat. Und mit diesen zwei Ärmli kräsmen sie näher einen Bauch von der Mutter darauf, bis es die Falte findet vom Beutel, also die Öffnung vom Beutel, kräsmen dort rein, geht in die Beutel rein und geht zu einer von diesen vier Zitzen, die die Mutter hat, dort her und saugt sich fest. Jetzt, Festzug ist ein grosses Wort. Das kleine Ding hat zwar ein Maul, aber keine Muskeln zum Saugen. Und was passiert, sobald es in die Zitze herkommt, schwillt die Zitze an. Also ähnlich wie wenn man von einer Biene gestochen wird, gibt es einen Geschwulst. Und der Geschwulst füllt den Mundraum vom Kleinen völlig aus. Das heisst, das Kleine ist wie festgemacht an dieser Zitze. Gleichzeitig wird die Zitze ein bisschen länger. Also ich kann bei gewissen Arten bis 10 cm lang werden. Und bildet Muskeln aus rundherum, dass quasi die Mutter kann Milch in das Kleine aktiv hineinspritzen kann. Und so werden die kleinen Känguru, nachdem sie geboren sind, ernährt.
Und in diesen 30 Tagen, wo es dann trächtig ist, erkennen Sie das irgendwie?
Nein. Trächtigkeit erkennen wir nicht. Also, eben, das Ding ist so klein, wie es auf die Welt kommt. Es ist ja nicht so, dass die Mutter im Bauch, in der Gebärmutter irgendetwas hat. Das ist schon sehr eine einfache Gebärmutter, die Kängurus haben. Das muss ja nur ganz kurz. Also, es gibt auch nicht wirklich eine Nabelschnur, sondern es wird einfach über die Flüssigkeit ernährt, fertig. Und das sieht man nicht. Was wir einfach wissen, wir sehen, wie sie sich verpaaren. Paarungen sehen wir, auch wenn wir sie nicht sehen. Es ist nämlich so, bei den Kängurus, die leben in grossen Gruppen, wo die Männchen so ein bisschen um die Weibchen kämpfen. Und das ist immer ein Problem, wenn ein Weibchen brünstig ist, also kann aufnehmen, dann wollen natürlich alle Männchen sich mit ihr verpaaren und dann müssen sie irgendein System haben, das nicht gerade jedes Mal geht. Das tut die Vaterschaftschancen erhöhen. Was Kängurus haben, die haben ein spezielles Sekret, ein Teil von ihrem Sperma. Das verhärtet völlig in der Kloakenöffnung des Weibchen. Man sagt bei Känguru Kloaken, weil die haben Urin und Geschlechtsöffnung und die Kotöffnung, alles im Gleichen. Also die haben nur eine Körperöffnung quasi. Und dort drinnen gibt es so einen Pfropfen, einen sogenannten Paarungspfropfen. Der ist vielleicht so 7-8 cm
lang. Ja, 8 kann er schon werden.
So gut daumendick, weil er dicken Daumen hat. Und der bleibt näher ein paar Stunden im Weibchen stecken. Und das verhindert einfach, dass der Nächste sich verpaaren kann mit dem Weibli. Und in dieser Zeit findet auch Befruchtung statt. Das heisst, ein Männchen, das ein Weibli erobert hat und sie deckt, kann er quasi sicher sein, dass nicht der Nächste kommt und sich auch noch mit der deckt und dann doch Vater wird. Durch diesen Paarungspfropfen. Und die Paarungspfropfen sehen wir entweder an den Tieren oder die fallen raus, dann sieht man sie im Boden, dann weiss man, aha, er hat wieder irgendwo einen entdeckt.
Also, das heisst, das Känguru wird deckt, dann wird es trächtig. Das Junge wird nach 30 Tagen dann geboren und klettert dann in den Beutel. Wenn es dann aber im Beutel drin ist, dann ist es möglich, dass die Kängurumutter noch eine trächtig wird. Ist das richtig?
Ja, das ist so. Kängurus sind hochproduktive Tiere. Und was die machen, wenn sie ein Junges im Beutel haben, werden sie normalerweise wieder östrisch, also werden wieder brünftig, können wieder aufnehmen, verpaaren sich wieder. haben wieder eine Trächtigkeit und die Trächtigkeit wird näher in eine Art Starre versetzt. Also nach etwa 15 Tagen wird die Trächtigkeit wie angehalten, das ist hormonell gesteuert. Durch das, dass eben ein Junges an einer Zitze hängt, durch das Hormon Feedback geben, dass sich das Junge nicht weiterentwickelt und das bleibt näher in einem Status Quo auf Reserve. Und wenn das Junge, sobald das Junge weg ist, weil es gross genug ist und rausgeht oder weil es stirbt, dann kann sie die Trächtigkeit wieder anknipsen quasi und innerhalb von 12 Tagen kommt das Nächste auf die Welt. Also es ist wirklich zum maximalen Output produzieren. Es ist so, wenn die Jungen nach etwa 8 bis 9 Monaten tatsächlich aus dem Beutel rauskommen und nach etwa einem Jahr auch nicht mehr reingehen, trinken sie noch weiter Milch. Also sie dürfen immer noch den Kopf reinstecken und Milch trinken, bis sie etwa anderthalbjährig sind. Und in dieser Zeit hat eine normale Mutter bereits wieder ein kleines Junges im Beutel, das heranwächst. Sie hat dann quasi eine Zitze ein kleines, an einer anderen Zitze das grosse, das von außen trinkt. Und es kann sein, dass sie noch ein drittes in der Gebärmutter drin hat angehalten. Ich muss dazu aber gerade sagen, die westlichen grauen Riesenkängurus sind eine Ausnahme bei den Känguru, die können das nicht. Die östlichen Käus, die roten Käus, die meisten Wallaby-Käus, die ganzen kleinen Käus, aber die westlichen grauen Riesenkängurus sind wirklich eine Ausnahme, die das Embryo anhalten, nicht können machen. Also die müssen, nachdem das Junge aus dem Beutel raus ist, sich ganz normal wieder verpaaren und dann kommt die Trächtigkeit von 30 Tagen.
Es ist also ein ziemlich raffiniertes System, das die Kängurus für ihre Fortpflanzung entwickelt haben. Übrigens haben die Kängurus wegen diesem System auch zweimal Geburtstag. Nämlich dann, wenn sie geboren werden, also wenn sie eben als kleines Würmli in Beutel klettern. Und das zweite Mal, wenn sie nach 8 bis 9 Monaten den Beutel zum ersten Mal verlässt. Das ist auch der Moment, wo im Zolli dann als offizielles Geburtsdatum notiert wird. Manche von uns müssen es ein bisschen häufiger machen, manche haben Glück und müssen nur einmal im Jahr gehen, aber die wenigsten gehen wirklich gern. Wissen Sie, von was ich rede? Natürlich von der Zahnkontrolle. Auch die Kängurus vom Zolli müssen ab und zu zum Zahnarzt. Man geht mit ihnen natürlich nicht in die Volkszahnklinik, sondern zu einem speziell ausgebildeten Tierzahnarzt, beziehungsweise der kommt in Zolli. So einer ist der Stefan Grundmann. Er arbeitet am Tierspital der Uni Zürich und in Weil am Rhein in einer Kleintierpraxis. Und er wird dann in Zolli gerufen, wenn ein Känguru eine dicke Backe hat. Und um es schon mal vorwegzunehmen, ganz so einfach ist eine Zahnbehandlung bei einem Känguru also nicht.
Der Stefan Grundmann steht mit uns vor der Australis-Anlage. Er wirft einen zufriedenen Blick auf die Känguru. Weil im Moment sind sie alle gesund. Wenn er sonst kommt, kann einen Känguru behandeln, dann ist das meistens, weil eins eine entzündete Zahnwurzel hat. Man sagt dem im Fachjargon auch Lumpy Jaw, was so viel will heissen wie klumpige Käfer.
Also ein Hauptproblem, und das ist eigentlich das Problem, was ich hier ab und zu, Gott sei Dank nicht oft habe, ist, das handelt sich um Entzündungen vom Zahn, von der Zahnwurzel, hervorgerufen durch ein spezielles Bakterium, was relativ aggressiv ist und den Knochen und die Zahnwurzeln betrifft. Und das kann sich eben im ganzen Kiefer ausbreiten, was dann dazu führt, dass die Kiefer anschwellen und dass die Tiere nicht mehr fressen.
Damit er einem Känguru ins Maul schauen kann, wird es vom Zootierarzt mit dem Blasrohr betäubt und in einer Transportkiste in die Tierarztstation gebracht. Ganz so einfach, wie es tönt, ist es aber nicht.
Diese Tiere sind extrem schlau. Erstens mal so eine Herde von Kängurus, dieses eine rauszuschießen, was jetzt die Zahnproblematik hat. Das ist das eine. Und zum anderen war es interessant beim zweiten Eingriff. Wir hatten das Känguru zweimal operiert. Dann hat sich das hinter seinen Artgenossen in der Herde versteckt und ist fast nicht zu fangen gewesen. Also es ist total witzig, wie sich diese Tiere auch vor dem Menschen auf diese Art und Weise schützen. Und dann werden sie mit dem Blasrohr eben betäubt und können dann in den OP-Bereich gebracht werden.
Selbst wenn das Känguru betäubt ist, kann der Tierzahnarzt ihn nicht einfach das Maul aufmachen und die entzündeten Backenzähne behandeln. Weil das Maul, das ist nicht ganz alltäglich.
Ja, also die Kängurus haben ein ganz spezielles, einen ganz speziellen Kauapparat. Ich habe das bei keinem anderen Tier bis jetzt so gesehen. Die haben vorne Schneidezähne, oben 6 Schneidezähne, unten 2. Und damit schneiden die das Gras ab. Und dann ist eine relativ lange Zahnlücke. Und dann erst hinten kommen die Backenzähne. Und die Mundspalte vom Känguru ist extrem kurz. Das heißt, man kann eigentlich das den Mund vom, oder das Maul vom Känguru gar nicht so weit öffnen, um Backenzähne zu sehen. Also wenn man die untersucht, muss man zum Beispiel auch mit einem kleinen Endoskop reinschauen, einem kleinen Rohr, um überhaupt diese Zähne zu sehen. Und wenn man die operativ dann entfernen will oder behandeln will, dann muss man sich diesen Platz durch einen Schnitt durch die Backe verschaffen. Das heißt, man kann nicht direkt vom Mund vorne operieren, sondern man muss die Backentasche durchschneiden, um dann die Zähne behandeln und sehen zu können.
Man fragt sich, warum ein Känguru denn so ein spezielles Maul hat. Der Stefan Grundmann sagt, das liege an der Nahrung, die die Känguru fressen.
Also ich denke, das Känguru in der Natur macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Nahrung suchen. Es ist sehr, sehr trockenes, festes Gras, was durch diese spezielle Kaumechanik erst abgerissen oder abgeschnitten wird mit den Schneidezähnen und dann ganz intensiv mit den Backenzähnen gemahlen wird. Und dadurch braucht es keine Zähne zwischen den Schneidezähnen und den Mahlzähnen hinten. Und dann haben sie eine sehr, sehr lange Mahlzahnreihe, die dann dieses Gras in sehr vielen Kauvorgängen dann wirklich klein macht und zu Brei macht.
Für das, was die Känguru in freier Wildbahn fressen, ist das Maul also optimal angepasst. So entzündete Backenzähne gibt es in der Natur auch weniger als im Zolli. Weil in freier Wildbahn müssen Känguru in der Regel mehr kauen und entwickeln so weniger Zahnsteine. Eben das, was dann so Entzündungen begünstigen kann. Und es hat auch mit den Temperaturen zu tun.
Was auch noch ein Problem ist, ist natürlich auch die Frage des Klimas. Die Tiere sind natürlich gerade in Australien in einer extremen Hitze, in trockenen Luft. Hier ist es doch teilweise feucht. Wir haben viel intensivere Jahreszeiten und das begünstigt eben auch die Vermehrung von diesem Bakterium. Also es ist ein Faktor, ist die Ernährung, ein anderer sicher auch die klimatischen Bedingungen.
Im Zolli schaut man darum, dass man den Känguru auch immer wieder Futter, wie zum Beispiel einen ganzen Fenchel gibt, wo sie im wahrsten Sinn vom Wort dran zu kauen haben.
Bei unserem nächsten Themenfokus wird es olympisch. Wenn ein Mensch jahrelang trainiert, gezielt seine Muskeln aufbaut und Technik bis ins letzte Detail beherrscht, dann schafft er es, fast 9 Meter weit zu springen. Das ist bis jetzt aber nur an einem gelungen, Mike Powell an der Olympiade zu Tokio 1991. Was beim Mensch Weltrekord ist, ist beim Känguru bestenfalls Durchschnitt. Gumpen gehört schließlich zu seinem Alltag. Der Kurator Adrian Baumeier erklärt uns, warum die Kängurus nicht laufen wie wir Menschen, sondern hüpfen. Und wieso das für sie überhaupt nicht anstrengend ist.
Das ist wirklich etwas Spezielles, die Fortbewegungsart, die Kängurus haben, das Hüpfen. Für uns Menschen ist das ja irgendetwas völlig Schräges. Also wie wir müssten so der Gegend hüpfen, das ist für uns völlig komisch, anstrengend, für die dann einfach wehtun. Für Kängurus ist das überhaupt nicht so. Also die können völlig ohne grossen Aufwand sehr schnell und sehr weit hüpfen. Mit wirklich in der höchsten Geschwindigkeit können das bis 70 Stundenkilometer sein und jetzt sind also wirklich 6 bis 10, 12 Meter möglich, problemlos. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Im Zolli hat es, wenn man vom Australis rauskommt, einen Boden Markierungen mit Strichen. Da kann man sich das mal anschauen, wo verschiedene Sprungweiten von Tieren angezeichnet sind. Unter anderem auch das Känguru. Dazu zum Beispiel auch der Mensch, der am weitesten, der Weitsprungrekord vom Menschen ist auch abzeichnet, dass man das mal anschauen kann. Wenn das jemand Wunder nimmt, soll er unbedingt herkommen und das mal machen. Es ist wirklich beeindruckend. Die Kängurus, das Hüpfen, das braucht ein Känguru aus Energie oder wenig Energieverlust Fortbewegungsart. Also Kängurus können, weil sie ganz spezielle Muskeln und Zähne haben dabei, die funktionieren wie Gummizüge, können sie, wenn sie mal hüpfen, die Energie, die es gibt, beim Zusammendrücken speichern und sie spicken von automatisch quasi vom Boden wieder weg. Also wie eine Feder.
Oder ein Gumpiball.
Oder ein Gumpiball, genau. Das ändert das Ding macht und sie ändert wie eben mit den Sehnen und den Knochen, mit der Konfiguration, gibt das wirklich wie eine Gegenbewegung drin. Das heisst, ein Känguru braucht Energie zum Beschleunigen, es braucht Energie zum Bremsen, aber wenn es mal hüpft, hüpft es von selber weiter. Und das ist wirklich, das hat man untersucht und man hat festgestellt, dass Känguru, die mit zum Beispiel 25 bis 35 Stundenkilometer wandern oder sich eben gumpend fortbewegen, das ist relativ schnell, im Vergleich zu einem Ross, der gleich schnell säckelt, etwa 10 Mal weniger Energie brauchen. Also es ist wirklich extrem energieeffizient, das Gumpen, das für uns völlig unvorstellbar ist. Und für Känguru ist das quasi Second Nature, dass man das einfach so machen kann und gumpend sich entspannt fortbewegen.
Um so weit zu gumpen, braucht es ja auch grosse Füße. Und das Känguru hat ja auch sehr grosse Füße. Und weil es so grosse Füße hat, kommt wahrscheinlich auch sein lateinischer Name, das heisst Macropus fuliginosus. Können Sie dazu noch etwas sagen, Adrian Baumeier?
Ja, tatsächlich, der Macropus, also der Grossfuß, wie das aus dem Lateinischen direkt übersetzt wird, kommt von daher, dass Kängurus wirklich grosse Füße haben. Und wenn man Kängurus sieht, sitzen, wie man es im Zolli sieht, sind sie nicht am Sitzen, sondern am Stehen. Und zwar ist der untere Längeteil vom Fuß, das ist der gesamte Fuß, und sie stehen auf den Fersen. Wenn sie hüpfen, weil sie müssen ein grösseres Bein bekommen, einen längeren Schritt bekommen, tun sie dann quasi auf Zehenspitzen stehen und nur noch Zehenspitzen brauchen, um sich fortzubewegen. Das ist etwas, was wir von unseren Fluchttieren auch kennen. Ross, Hirsche, Zebra, Antilopen, auch Kühe, die gehen nur auf der Zehenspitze. Also nicht mehr wie wir auf dem ganzen Fuß, oder wie das Känguru auf dem ganzen Fuß, sondern nur auf der Zehenspitze. Sie können eigentlich nicht mehr auf dem ganzen Fuß laufen. Das erste Gelenk, das man sieht bei einem Ross oder bei einer Kuh oder bei einem Zebra oder bei einer Antilope, das ist die Ferse. Muss ich mal achten, schon nach hinten bogen. Es kann nicht das Knie sein, es biegt sich die falsche Richtung. Und der Fuß beim Känguru ist am Boden, aber wenn es hüpft, steht es auf der Zehenspitze. Und etwas, was man feststellt bei allen diesen Tieren, die auf der Zehenspitze gehen, die haben evolutiv normalerweise die Zehen verloren. Also nicht mehr alle fünf Zehen. Beim Ross zum Beispiel hat sich im Laufe der Zeit der Kleinfinger und der Daumen zurückgebildet, später dann der Ring und der Zeigefinger und am Schluss ist der Mittelfinger übrig geblieben. Und Ross, Zebras und Esel zum Beispiel laufen nur noch vom Mittelfinger. Bei Paarhufer, also bei Antilopen, Giraffen, Kühen, ist es so, dass sich zuerst der Daumen weggebildet hat und dann der Zeig- und der Kleinfinger und übrig geblieben sind der Mittelfinger und der Ringfinger. Und wenn man genau schaut, sieht man, dass die gespaltene Hufe haben. Das eine ist der Fingernagel, das innere ist der Fingernagel vom Mittelfinger, Entschuldigung, und das äußere vom Ringfinger. Und bei den Känguru, die haben das genau gleich gemacht, die haben auch Zehen verloren, aber die haben von innen nach außen verloren. Und dann fehlt der Daumen und der Zeigefinger. Und was eigentlich übrig ist, die grosse Krallen am Fuß, die man sieht, ist der Ringfinger. Und innen haben sie eine kleine Kralle, das ist der Mittelfinger, und außen haben sie noch eine grössere, das ist der kleine Finger. Und die haben also auch den Daumen und den Zeigefinger verloren und brauchen nur noch 3 Finger an den Füßen zum Laufen. Wenn man die Hand anschaut, haben sie 5 Finger, ähnlich wie wir Menschen.
Das habe ich nicht gewusst, und das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe, warum sozusagen das Knie auf die falsche Seite gebogen ist bei vielen Tieren.
Weil es die Fersen ist.
Was ist denn für Sie, Marc Brandenberger, das Faszinierende an der Arbeit mit den Kängurus?
Also Kängurus im Allgemeinen sind für mich recht grossartige Tiere. Ich finde gerade das ruhige Wesen, die eher skurrile Form, die das Tier hat, mit den eher verkürzten Vorderbeinchen, Pfoten, mit den kräftigen Sprungbeinen. Es ist schön, mit denen zusammen zu arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit den Kängurus zusammen. Ja.
Kennen Sie sie irgendwie auch persönlich? Also haben sie unterschiedliche Charaktere?
Ja, das ist natürlich so. Jedes von diesen Tieren hat einen eigenen Charakter und ist auf seine Art eigen. Es hat Tiere, die eher schüch sind. Es hat Tiere, die recht zutraulich sind. Es gibt sensiblere Tiere, die eben auch schneller gestresst sind, wenn etwas ist. Und zum Beispiel ein Weibli, das ich heute noch habe, die ist seit 2006, also die habe ich dort übernommen schon. Und dort ist es gegangen, also wirklich 10 Jahre, bis ich sie können, von Hand mal ein Nüssli, ein Gutteli geben konnte. Alle anderen sind eben schneller gekommen auf die Bananenstückchen oder so. Und das ist also wirklich 10 Jahre gegangen, bis sie das Vertrauen in mich bekommen hat, auch mal etwas von der Hand zu nehmen. Und sie reklamiert jedes Mal, wenn man in die Nähe kommt, dann wird einfach gemögt. Die mögt immer. Die kommt auch zu einem an, wenn man das Futter anlegt. Und nachher mögt sie ja so quasi, du bist zu viel da, gegangen mal, du störst. Aber sie ist zu mir gekommen, dort drinnen. Das muss man wohlgemerkt auch immer sagen. Ja.
Wir sind auch für diese Sendung ein bisschen im Zolli umgegangen und haben die Leute gefragt, was sie gerne wissen würden über das Känguru.
Ist schon mal ein Känguru aus dem Käg rausgehüpft?
Von den Grossen eigentlich noch nie. Bei den Kleinen ist es auch schon vorgekommen, dass einmal eins durch einen Hack durchgeblumst ist und dann ausserhalb am Morgen gestanden ist, wo ich zum Dienst gekommen bin. Und dann musste ich zuerst mal mit Kollegen das Junge wieder einfangen, der natürlich verängstigt war, weil die Mutter ist drinnen gestanden, hat es nicht können holen und das Junge ist einfach auf der anderen Seite gestanden. Das hat es auch schon gegeben, ja.
Und das ist dann irgendwie durch den Zaun durch, oder ist er hoch genug, dass sie nicht drüber gumpen können, oder?
Nein, also der Zaun, eben, es ist natürlich so, da, wir haben es jetzt gerade vorher gehört vom Adrian Baumeier, ein Känguru kann also bis zu 10, 12 Meter weit gumpen und kann natürlich eine Sprunghöhe haben aus dem Satz von über 2,20 Meter. Und also die kommen bei uns eigentlich auch über den Haag, wenn sie das möchten. Oder vorne über den Wassergraben. Aber die Tiere fühlen sich natürlich dort am wohlsten, in der Umgebung, die sie auch kennen. Und es gibt für sie eigentlich keinen Grund, das zu verlassen. Und das Junge ist dann einfach auf der Seite in den Haag reingekommen. Und da sind ja grössere Maschen. Und die Maschen ist dann aber eine gewisse Höhe einfach ein bisschen grösser gewesen als die Beutelöffnung zum Beispiel. Und dann ist es einfach dort durch. Plumst.
Es ist noch bemerkenswert, dass der Marc sagt, es ist durch den Zaun durchgekommen und nicht drüber oder auch nicht über den Wassergraben. Und das ist tatsächlich so, die Wassergraben ist für den Känguru nicht wirklich ein Hindernis. Der hat 3 Meter, das Känguru hat 10 Meter weit gumpen. Also es könnte problemlos rausgumpen, das ist noch nie vorgekommen. Und der Marc hat es auch schon angetönt, warum. Sie fühlen sich daheim in der Anlage, sie haben keinen Grund, aus dieser Anlage rauszugehen. Draussen hat es Menschen, das ist eher scheu, das finden sie eher ungewöhnlich. Darum gehen sie auch nicht raus. Und das ist eigentlich eine grundsätzliche Sache bei Zootierhaltung. Man probiert den Tieren ein Zuhause zu bieten, wo sie sich so wohl fühlen, dass sie gar nicht erst weggehen. Und darum lenkt der Wassergraben eher aus psychologischen Barrieren. Hier ist quasi dein Zuhause fertig und muss nicht unbedingt eine Barriere sein, wo die Tiere überhaupt nicht durchkommen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Löwen und Elefanten, Tiere, die ungemütlich werden können, da haben wir sichere Anlagen, die nicht rauskommen. Aber das Känguru, das nicht wirklich gefährlich ist, ist das nicht so das Problem.
Dann haben wir hier noch eine Frage von einer kleinen Zoobesucherin.
Haben alle Kängurus einen Beutel?
Also alle Kängurus haben einen Beutel, außer die Männchen. Die Männchen haben keinen Beutel.
Und kann man in diesem Beutel auch andere Sachen transportieren, wie jetzt ein Jungs?
Nein, in der Tat eigentlich nicht. Aber es hat einmal einen April-Scherz gegeben hier im Zoo Basel, den ich leider nicht datieren kann, aus welcher Zeit. Das ist, muss aus der Anfangszeit der Känguru-Haltung sein. Dort waren sie noch da hinten im Antilopenhaus. Und dort hat man den Leuten eigentlich erzählt, in dem 1. April-Scherz, dass die Emus Eier haben und die nicht selber ausbrüten. Und dass man dir jetzt den Kängurus im Beutel gegeben hat, weil dort ihnen das optimale Klima auch für die Emu-Eier ist. Und man darum auch ein ruhiger soll sein, weil jeden Moment so eine Emu könnte schlüpfen im Beutel. Ja, das habe ich aber mitbekommen durch einen uralten Zeitungsbericht, eben, wo das veröffentlicht worden ist damals. Leider eben ist kein Datum drauf. Ja. Aber sonst kommt nichts anderes, außer Jungs in diesem Beutel. Ja.
Wahrscheinlich hat es ganz Basel geglaubt.
Was essen der Känguru am liebsten?
Also Kängurus sind ja Pflanzenfresser und wenn man jetzt so in der Natur schaut, was sie fressen, dann sind es eher Grastypen, Laub, Äste. Sie können auch buddeln nach Wurzeln und das fressen. Und bei uns im Zoo bekommen sie viel Gemüse, Rüebli, Rande, Fenkel. Das ist so eine Mischung, die wir ihnen geben, wo wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Sie haben 24 Stunden Zugang zu Emt. Also ein Typ Heu. Dann bekommen sie Äste natürlich, im Sommer mit Laub, im Winter ohne Laub, wo sie halt mehr Rinden und Knöspel nehmen. Und natürlich bekommen sie dann auch so Ergänzungsfutter wie Pellets, wo man einfach nochmal ein bisschen hilft, Spurenelemente, Vitamine, Mineralien reinzugeben, damit das Ganze nicht einseitig wird. Saisonell gibt es auch einmal Mais. Also es ist eine breite Bandbreite eigentlich, wo man hier an pflanzlicher Nahrung den Tieren geben können.
Also ich weiss, dass es in Australien ziemlich heiß ist und dass dort Känguru leben. Jetzt habe ich aber schon neu gelesen, dass Känguru gar nicht unbedingt so gerne heiß haben. Stimmt das?
Also ein Känguru hat in der Tat auch nicht unbedingt die 40 Grad Temperaturen und so, die es gibt oder noch höher gern. Kängurus leben in erster Linie auch eher dämmerungs- und nachtaktiv, eben um unter anderem diesen Temperaturen können aus dem Weg zu gehen, so gut wie es geht. Man möchte sich auch nicht fest bewegen, das ist wie bei uns, oder? Bei 38 Grad probieren wir auch noch in einem Schatten zu bleiben, wenn möglich. Und das Känguru kann nicht in dem Sinn schwitzen, so wie es zum Beispiel der Mensch oder wir können. Und so eigentlich auch uns wieder leicht abkühlen. Sondern das Känguru muss dort dafür eigentlich seine Arme und seine Beine einspeicheln, weil die Blutgefäße dort eigentlich gerade direkt unter der Haut liegen. Und durch das Einspeicheln eigentlich und Ablecken kann es so das Blut im Kreislauf ein bisschen abkühlen und das verhindert es dann eben, dass es überhitzt. Ja. Und das ist sicher auch ein Fall hier. Die Tiere, die wir hier im Zoo haben, sind auch so mehrphasig. Das heisst, die haben mehrere Aktivitätszeiten, Zeiten, wo sie fressen, wo sie wieder ruhen. Und ein grosser Teil ist dann eher auf den Obenahnen, wo sie aktiv werden und im Sommer eben auch die Nacht. Und das erkenne ich natürlich auch daran, dass dann im Sommer die Innenanlage viel sauberer ist und man dort weniger merkt von den Tieren wie im Winter, weil sie halt eben im Sommer dann, man kann sagen, die ganze Nacht draußen verbringen, auf der Aussenanlage und am Grasen sind.
Jetzt sind wir schon fast am Schluss dieser Sendung angekommen. Und das heisst, wir kommen, wie immer, noch zum Beobachtungstipp. Und bei dem geht es in der heutigen Sendung im weitesten Sinn um Hausarbeit. Wenn man sich nämlich bei den Kängurus ein bisschen Zeit nimmt und sie mal 10 bis 15 Minuten beobachtet, fällt einem auf, wie sie sich plötzlich verrenken und ihre Schnauze in eigene Beutel stecken. Sie gehen dort aber weder etwas naschen, noch mit dem Jungen im Beutel spielen, sondern sie gehen aufräumen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sogenannte Beutelreinigung auch mal beobachten wollen, verratet Ihnen Marc Brandenberger jetzt, auf was Sie genau achten.
Die Beutelreinigung, das ist in dem, dass das Weibchen einfach aufgerichtet dort steht und nachher den Beutel mit den Pfötchen wirklich aufhebt quasi, und dann mit dem Kopf reingeht und den Beutel sauber rausschlägt mit der Zunge. Also, und den kann man zu jeder Tageszeit drinnen sehen, auf der Innenanlage, so wie natürlich auch auf der Aussenanlage.
Und warum muss das Känguru den Beutel überhaupt reinigen? Was ist denn da so für Dreck drin?
Also da sind natürlich die ganzen Ausscheidungen vom Jungtier drinnen, oder? Also, der Kot und der Urin, oder? Wo das Junge natürlich sich selber auch ernährt dort mit der Milch, ausscheidet. Und das geht natürlich nicht aus dem Beutel, um sich schnell zu versäubern und dann wieder zurück. Das übernimmt in dieser Situation immer noch die Mutter.
Gut.
Wunderbar.
Wir danken Ihnen vielmals für das Gespräch und für die Auskunft von Aussicht vom Tierpfleger und sowohl auch aus Sicht vom Kurator. Vielen Dank.
Danke, gerne.
Danke auch, ja.
Und ganz zum Schluss wollen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Anekdote mit auf den Weg geben, die uns der Tierzahnarzt Stefan Grundmann erzählt hat.
Ich habe einen sehr guten Freund, den ich in Australien besucht habe, und der hat auch in Australien gelebt, lange Zeit. Und er hat mir was Interessantes gesagt. Die Wappentiere von Australien ist der Emu und der Känguru und das Känguru. Und das sind beides Tiere, die nicht rückwärts laufen können. Und das ist irgendwo diese Philosophie, diese Lebensart der Australier, dieses nach vorne gehen, das nach vorne schauen. Das fand ich ein ganz schönes Bild und eine ganz schöne Sache, dass das deswegen ein Wappentier von Australien ist.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.